habe mich eigentlich damals schon immer gewundert, warum fliegen wir noch nicht? Und habe dann viel mit Ärzten, Labore und Spitäler gesprochen. Und was man unterschätzt, ist die Zeit, was der Fahrer braucht für Intralogistik. Also parkieren, reingehen, im Krankenhaus das Zeug dann am Schalter abholen, unterschreiben, wieder raus.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns.
Passiert das eigentlich auch mal, dass du sagst, es geht dir nicht gut? Ich kenne dich auch nur gut gelaunt.
Das ist in der Regel auch so.
Schön. Wir haben es ja auch richtig gut, weil wir haben ja immer richtig spannende Kunden und Themen bei The Medical Network. Und in unserem heutigen Podcast, den wir jetzt mal kurz anteasern wollen, wir wollen aber ein paar so richtig gute Cliffhanger jetzt mal einbauen hier, geht es nämlich um Jetski.
Was?
Ja, dieser Wassersport.
Dieser Wassersport. Hast du? Also ich dachte, du fängst das noch an mit so einem Bananaboot irgendwie vor der Costa Brava in Spanien.
Sehe ich dich eher, aber nein, Spaß beiseite. Es geht um Jetski, ein Unternehmen mit Sitz in Liechtenstein und der Schweiz. Gegründet wurde es von Herbert Weiratter, der ein Luft- und Raumfahrtingenieur ist. Und jetzt rate mal, was die für ein Produkt haben.
Intelligent Gas, eine Drohne.
Sehr gut. In dem Podcast kommt auch ein Drohnenfuhrpark vor. Also ich finde, das macht so richtig Lust auf Zukunft. Und in einem positiven Kontext mal das Drohnenthema erwähnen, finde ich auch richtig klasse. Und zwar haben wir darüber gesprochen, dass es hier in Hamburg eine deutschlandweite Premiere gibt, die Jetski organisiert. Und zwar gibt es einen geplanten Drohnenflug regelmäßig von zwei Kliniken von Hamburg nach Schleswig-Holstein. Das ist eine Flugroute. Dort werden Blutproben und Medikamente, Samples für Labore und so weiter hin und her geflogen. Und zwar wie auf einer Flugroute, die man so kennt, ne? Von Hamburg-Lissabon oder so. Nur in diesem Fall halt Hamburg-Schleswig-Holstein. Und es wird tatsächlich unglaublich viel Zeit eingespart. Zeit ist natürlich Leben in der Medizin manchmal sogar. Aber hier geht es natürlich auch darum, dass man schneller die Blutergebnisse bekommt und natürlich auch Fahrzeit, CO2 und so weiter einspart. Also wir sind ganz vorne dabei. Deutschland Premiere und sogar auch, haben wir ja gelernt von dem Herbert, dass wir sogar den USA voraus sind.
Sehr smarte Geschichte. Finde ich wirklich auch ein schönes Beispiel zu lernen, dass die USA nicht in allem schneller sind als wir in Europa, sondern dass die europäischen Länder sich auf eine tolle Zusammenarbeit geeinigt haben, um hier so etwas wie Drohnenflüge auch für den Healthcare-Bereich durchzuführen. Und von Herbert lernen wir, dass seit 2016 dort in der Schweiz schon mit agiert wird und jetzt wirklich ein echtes Produkt und echte Flüge da stattfinden. Ich finde es wirklich toll. Ich muss auch gestehen, ich hätte sonst ohne ein wirklich echtes Anwenderbeispiel auch keine Lust mehr über das Thema Drohnen zu sprechen, weil ich möchte, dass wirklich was passiert und dass dort wirklich sinnvolle Cases geschaffen werden.
Absolut, das haben wir hier. Und ich habe auch von Herbert gelernt, dass das Luftfahrtbundesamt inzwischen, also wider unsere Erwartungen und trotz Bürokratie, viel offener ist und dass tatsächlich auch Bewilligung für Flugrouten in diesem Einsatzbereich auch viel schneller gehen. Wir haben ja auch wahnsinnig gute Prognosen für den Markt der Drohnenlogistik. Und Herbert ist der Meinung, dass da jetzt auch wirklich die Ampel auf grün steht, also die Flugampel. Ich weiß nicht, wie das im Flugraum so ist. Es gibt auf jeden Fall auch ein Mission Control Center, wo diese Drohnen auch gesteuert werden. Fände ich auch irgendwie noch richtig spannend.
Toll, dann haben wir doch heute wirklich ein optimistisches Thema, was wirklich ganz, ganz viel Zukunft hat. Und können wir also gespannt sein, was Herbert noch an Details zu seinem Drohnenprodukt irgendwie zu erzählen hat.
Und wie groß das Projekt mit Asklepios ist, das ist auch super spannend. Also sage ich einfach mal Bühne frei, Audio frei für Herbert Weirater.
Freut mich extrem dabei zu sein, danke.
Herbert, wir fangen ja immer an mit unserer Fakt- oder Fantasiefrage. Ich würde dich jetzt gerne ein bisschen challengen mit einem kleinen Quiz. Hast du Lust?
Sehr gerne.
Welches internationale Mobilitätsunternehmen steigt in Deutschland gerade in den Gesundheitsmarkt ein? Hast du schon eine Idee oder ich gebe dir drei Varianten?
Es kann nur Jetski sein.
Sehr guter Kommunikator, wunderbar, aber für die eigene Marke. Aber ich gebe dir trotzdem jetzt mal drei Vorschläge. Free Now, Uber oder Lilium?
Also Lilium sicher nicht, weil die sind pleite gegangen.
Das war einfach, ne?
Das war einfach für mich speziell. Bei den Uber könnte natürlich sein, glaube ich aber nicht. Ich würde mal sagen, aber die ersten kenne ich leider nicht.
Brainnow ist ja so eine Mobility-Share-Plattform. Ja, es ist Uber.
Tatsächlich Uber.
Wir verlinken auch nochmal die Quelle. Aber über die Plattform Uber Health können medizinische Einrichtungen künftig Patientinnenfahrten digital koordinieren und abrechnen. Krass, ne? Finde ich aber irgendwie auch einen smarten Move, weil das natürlich irgendwie auch ein guter Nebenverdienst ist. Uber hat ja jetzt nicht so viel Erfolg in Deutschland, also nicht in Hamburg auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das in deinem Umfeld ist.
Ja, am Ende des Tages, ja, wir haben Uber, aber auch nur begrenzt. Also Taxi, am Ende des Tages braucht es halt immer noch die Hardware, dass man die Lieferung dann tatsächlich machen kann.
Aber ihr bei Jetsy, einem Drohnenunternehmen oder Drohnenlogistikunternehmen, sagt man, glaube ich, besser, ihr transportiert ja keine Menschen, sondern was fliegt ihr durch die Gegend?
Wir fliegen Blutproben, Blutkonserven, Medikamente, alles bis zu 3 Kilogramm und das voll automatisch unbemannt mit Drohnen, die 120 Kilometer weit fliegen können, die dann direkt auch am Fenster andocken. Das ist das Spezielle bei uns.
Erklären wir gleich nochmal genau. Musst du nochmal beschreiben, wie das genau aussieht, weil wir sind ja hier ein Hörpodcast und da können wir immer so ein bisschen Bilder auch gebrauchen. Aber ich würde erstmal mit einer anderen Frage einsteigen gerne. Denkst du eigentlich oft, wenn du so in die Logistikinfrastruktur guckst, warum fliegen wir das nicht einfach?
Das war eigentlich der Grundgedanke auch bei der Gründung. Ich habe damals schon, ich war schon seit 2016 bin ich im Drohnengeschäft und habe mich eigentlich damals schon immer gewundert, warum fliegen wir noch nicht? Und habe dann viel mit Ärzten, Labore und Spitälern gesprochen. Und was man unterschätzt, ist die Zeit, was der Fahrer braucht für Intralogistik. Also parkieren, reingehen, im Krankenhaus das Zeug dann am Schalter abholen, unterschreiben, wieder raus. Das sind 50% von der Zeit, was der Fahrer braucht. Und dementsprechend, wenn man den Fahrer wegnimmt, ja, wer macht dann diese Intralogistik? Das war eigentlich dann auch der Grund, warum wir dann diese Fensterlandung und Fensterstarten dann entwickelt haben.
Gehen wir nochmal in deine Vita rein. Du bist der Master in Luft- und Raumfahrt und du hast ja auch eine Leidenschaft für Technik und das Fliegen. Das kann ich total nachvollziehen. Aber wie kamst du denn jetzt auch ausgerechnet auf den medizinischen Bereich? Du hast ja gesagt, du hast dich viel mit Ärzten unterhalten und ihr habt ja auch, du und dein Mitgründer, keinen medizinischen Hintergrund. Ihr seid zwar sonst irgendwie richtig krass und famous, hab natürlich ein bisschen geguckt, krasse Ausbildung. Du warst vorher auch Ingenieur für das Red Bull Air Race, richtig?
Ja, also danke für die Lorbeeren. Im Prinzip ist es ein Maschinenbaustudium mit Leichtbau und Aerodynamik und halt gewisse Spezialisierungen. Genau, aber wie kam ich drauf? Ich meine, wir haben eigentlich die Firma während Corona gegründet. Das war für jeden ein Problem, oder? Diesen Corona-Test erst in, ja, damals noch 48 Stunden hat es gedauert, teilweise auch länger. Und ein großer Faktor für diese lange Dauer war einfach die Logistik dahinter. Damals hat mir das schon gewurmt, warum dauert das denn so lang? Und das war so auch ein Trigger, warum dann Jetsy entstanden ist.
Mit Asklepios, ne, einem der größten Klinikbetreiber des Landes, habt ihr jetzt ja einen Multimillionenvertrag abgeschlossen. Also Jetsy ist, ne, mit Asklepios jetzt in diesem Drohnenprojekt wirklich auch vertraglich verbunden. Kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie kam es dazu und vor allen Dingen mit welchem Argument habt ihr eigentlich den Konzern überzeugen können?
Also Asklepios hat, glaube ich, um die 150 Standorte, also 147 in Deutschland. Nicht jeder Standort hat die volle Ausrüstung an Laborgeräten, dass man alle Parameter immer testen kann. Das heißt, es finden immer Lieferungen zwischen diesen Standorten statt. Und ja, bis jetzt hat man natürlich auf Fahrer zurückgegriffen, die auch nicht immer verfügbar waren, teilweise auch spät. Was man oft auch unterschätzt, wenn dann der Fahrer auch im Stau steht, und die Damen und Herren im Labor auf diese Röhrchen dann warten.
Ja, oder der Patient auf die Blutkonserve, ne? Also es ist ja noch viel elementarer.
Natürlich auch. Am Ende des Tages ist es natürlich auch Überstunden, die man dann unnötig zahlt. Und Asklepios hat sich viele Drohnen angeschaut und hat dann gefunden, dass wir die beste Lösung haben, weil wir eben am Fenster landen können. Und so haben wir die Zusammenarbeit jetzt gestartet in Hamburg. Und das wollen wir jetzt ja möglichst schnell in ganz Deutschland dann ausrollen.
Das heißt, es ist schon auch geplant, wenn nach der Pilotphase, das ist ja jetzt eine bundesweite Premiere, wenn ich das den Medien richtig entnommen habe, deswegen haben wir dich auch eingeladen in diesen Podcast, weil das wollte ich unbedingt mal ein bisschen genauer hören, was ihr da vorhabt. Aber es ist schon geplant dann, dass die 147 Häuser über Drohnenlogistik verbunden werden durch euch.
Genau, also das ist natürlich der große Plan. Es geht derzeit noch nicht überall, weil wir sind teilweise auch im Flughafenbereich. Da sind wir jetzt noch eingeschränkt. Und ja, von dem her versuchen wir natürlich möglichst viel umzusetzen. Also wir haben jetzt mal in Planung sind 70 Strecken derzeit. Und das soll aber stückchenweise dann auch mehr sein, weil es ja, es gibt mittlerweile auch Möglichkeiten, auch innerhalb vom Flughafenbereich in Zusammenarbeit mit der Flugverkehrskontrolle zu fliegen.
Ja, das ist dann, glaube ich, ein Sicherheitsthema, ne? Also Regulation des Luftraums und wer darf wo fliegen. Ich erzähle mal noch ein bisschen, was ich gelesen habe über euren Deal und über diese bundesweite Premiere. Also ihr fliegt mit euren Drohnen, also Proben, zwischen zwei Kliniken hin und her, und zwar zwischen der Blomenburg Privatklinik und der Asklepios Klinik in Bad Oldesloe. Ich habe jetzt mal geguckt, also laut Google Maps brauche ich dafür 1 Stunde 11 Minuten mit dem Auto, also nur die reine, ne? Ich fahre los und komme da an. Wie schnell schafft ihr das?
Wir fliegen es im Durchschnitt in 35 Minuten. Manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer, je nach Wind, aber so der Durchschnitt natürlich 35 Minuten. Und ja, das ist schon deutliche Zeitersparnis und ist noch nicht eben die Intralogistik mit einkalkuliert mit. Ja.
Also das heißt, wir haben ja jetzt verglichen die 1 Stunde 11, ne? Ich fahre vom Klinikgelände runter und komme bei dem anderen an. Und mit Interlogistik meinst du ja auch insbesondere dieses erstmal innerhalb der Klinik, ne? Gerade bei so großen Kliniken, das zu organisieren, irgendwo hinzubringen, wo es denn abgeholt wird, ne? Am Empfang oder so liegen ja dann meist die Sachen für die Logistikdienstleister auch. Und die muss der sich dann natürlich holen und ins Auto setzen, losfahren und idealerweise ohne Stau dann dort hinfahren können. Und ich habe mir auch mal angeguckt, diese Klinik, Blomenburg Privatklinik, ist natürlich auch JVD. Ne? Die liegt ja so Richtung See und ich glaube nicht, dass man da bis zum Schluss Autobahn fährt. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie nach Usedom fahren. Also habt ihr euch gut ausgesucht, diese erste Strecke. Kannst du mal den Klinikzugehörigen hier in diesem Podcast nochmal genau erklären, wie die Logistik abläuft. Am besten so von der Entscheidung, eine Laborprobe in ein anderes Labor zu schicken oder in ein Labor, was einen bestimmten Wert vielleicht ermittelt oder auch eine Blutkonserve für einen Patienten, der diese gerade braucht. Wie läuft das genau ab? Und was sind da für technische Funktionen aktiv? Also zum Beispiel, ne, wie fliegt die Drohne per GPS, autonom? Habt ihr da Sichtkontakt? Also sitzt da jemand und macht so Joystick-mäßig den Flug? Erklär uns das mal.
Also es gibt unterschiedliche Use Cases. Nehmen wir mal diesen Blutproben-Use Case, wo jetzt Inselent zum Beispiel wird einem Patienten Blut abgenommen.
Das ist der eine Standort übrigens, ne? Selent.
Genau, Selent. Der ist im Norden von Hamburg, in der Nähe von Kiel. Und dann geht's im Prinzip, normalerweise wird dann die Probe an den Empfang gebracht und dann dauert's immer ein bisschen, bis der Fahrer kommt und das dann vom Empfang dann holt, ins, ja, noch was unterschreibt, dann ins Auto ausparkiert und dann geht's los.
Klassische Kurierdienstleistung, ne? Mit Menschen und Auto.
Genau. Richtig. Und in unserem Fall hängt die Drohne schon am Fenster.
Mhm. Vielleicht erklärst du das nochmal. Das sieht irgendwie so ein bisschen so aus wie ein Fensterrahmen, wo die Drohne dann, also so wie so ein Rahmenkasten, der wirklich an der Hauswand ist und wo die Drohne dann tatsächlich wie so ein Flugobjekt landen kann, aber dann, wie sagt man, also vertikal, ne? Also sie hängt dann da so richtig an der Hauswand dran und landet dort.
Genau, also sie landet dann nicht so, wie sie hängt, sondern im Prinzip schaut die Drohne so ein bisschen aus wie ein kleines Flugzeug, weil die hat dann Flügel, eben damit man einen sehr effizienten Vorwärtsflug gewährleisten kann, haben wir eben doch eine sehr große Spannweite. Also die Drohne hat 2,90 Meter Spannweite und die hat dann links und rechts zwei längere Carbonrohre, wo dann diese Schwebemotoren mit Schwebepropeller drauf sind. Und den Schwebeflug macht man dann normalerweise mit diesen 8 Motoren. Und ganz vorne ist im Prinzip eine Kugel drauf. Und da gibt's eine ganz simple Vorrichtung, die man überhalb vom Fenster befestigt mit 2 Schrauben. Die Drohne berührt im Prinzip mit diesen 2 Kugeln diese Vorrichtung und dann gibt's 2 Schieber, eigentlich 4 Schieber, die dann jeweils eine Kugel einklemmen und durch das Eigengewicht der Drohne
klebt sie dann an der Wand.
Ja, also die dreht sich dann um die Kugel, ja, nach unten. Und hängt dann quasi an diesen 2 Kugeln, an der Vorrichtung, wird dort auch vollautomatisch aufgeladen. Und die Höhe ist dann genauso eingestellt, dass man halt nur noch Fenster aufmachen und dann hat man genau auf Schulterhöhe im Prinzip
macht
die
Macht man den Bauch von
Tür.
Der Drohne dann auf und holt das die Blutproben raus, ne? Oder legt sie rein?
Genau.
Also es sieht so ein bisschen so aus wie eine Fliege an der Wand, nur in viel größer und viel natürlich sophisticated. Wir können auch gerne nochmal den Artikel zu dem NDR-Beitrag verlinken, wo man auch ein Foto sieht. Also ich finde das ganz interessant, aber spannend, dass sie so groß ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also wie genau fliegt, also wer fliegt sie?
Also wir haben ein Mission Control Center in Kroatien und von dort aus wird die Drohne überwacht. Also die Drohne fliegt vollautomatisch. Die hat sehr viele Sensoren drinnen, also alles auch redundant. Im Prinzip 2 Flight Controller, die 2x GPS, 2x Airspeed-Sensoren und so weiter. Und der Flugweg ist einprogrammiert. Der wird dann einfach hochgeladen und die Drohne fliegt dann diesen Flugweg vollautomatisch ab. Der Pilot, der dann im Prinzip einen Bildschirm hat, wo den Flug so verfolgen kann, der kann dann im Notfall eingreifen. Also der hat auch einen Joystick nebendran, also der könnte auch manuell fliegen. Ist aber nur ganz, ganz selten der Fall. Und ja, also für gewisse Prozedere, zum Beispiel wenn es Luftverkehr gibt, dann kann der Pilot entscheiden, okay, soll die Drohne zurückfliegen, macht man Emergency Descent und landet in der Wiese oder geht man ins Holding zum Beispiel. Diese Optionen muss dann der Pilot immer noch individuell entscheiden. Also es ist noch nicht voll autonom in dem Sinn. Es ist aber das Ziel, dass in Zukunft ein Pilot mehrere Drohnen irgendwann überwachen kann. Derzeit ist es aber ein Pilot, eine Drohne.
Gibt bestimmt auch viele Leute, die das beruhigend finden. Wir hatten ja vorhin schon auch über die Regulatorik im Luftverkehr gesprochen. Du hattest ja gesagt, manche Standorte sind zu nah an öffentlichen Flughäfen dran. Da gibt es dann wahrscheinlich Luftraumsperrungen, denke ich mir. Im ländlichen Raum kann ich es mir noch besser vorstellen als wirklich im urbanen Umfeld. Also zum Beispiel, ne, von Hamburg kann man ja auch mal locker eine Stunde brauchen von Altona bis nach, keine Ahnung, Volksdorf, quer durch die Stadt. Gibt es dann auch irgendwelche Probleme oder auch Lösungen, die ihr in diesem Bereich anbietet? Kannst du dir das vorstellen, dass wirklich dann auch bald ganz viel Logistik, bleiben wir jetzt erstmal beim medizinischen Bereich, auch überall stattfindet? Nicht nur jetzt in dieser ländlichen Strecke zum Beispiel?
Also ich denke schon. Man muss sich vorstellen, diese ganzen Airliner fliegen auf ungefähr 2-3 Meter genau ihren Anflug jedes Mal genauso ab. Also der Luftraum, der gesperrt ist, ist irgendwie 99% von dem, was wirklich gebraucht wird. Und natürlich gibt es auch im Notfall dann Procedures für die Airliners, die dann gewisse Notverfahren sind. Aber das ist nicht zwischen 50 und 100 Meter über Grund, über Hamburg. Dann haben sie ein ganz, ganz anderes Problem.
Ja. Oh, das glaube ich aber auch schon, wenn da so ein Düsenjet auf so niedriger Flughöhe fliegt, dann ist wahrscheinlich eine Notlandung geplant. Aber
genau.
Gut, wir wollen jetzt den rosa Elefanten im Raum nicht nennen, aber ich glaube, es ist total wichtig, auch nochmal zu verstehen, diese Drohne fliegt 150 Meter hoch oder wie hoch ist die Flughöhe?
Im Durchschnitt fliegen wir 100 Meter über Grund. Es gibt durchaus Möglichkeiten, wenn man tiefer fliegt, noch in der Kontrollzone, auch fliegen zu dürfen. Da sind wir jetzt gerade dran, auch im Gespräch mit Hamburg zum Beispiel, weil es durchaus ein paar Standorte gibt, die gerade am Rand sind von dieser Kontrollzone. Und das sollte durchaus möglich sein. Was, glaube ich, schon größere Challenge wird, wäre, wenn man, ja, ich sage mal, in der Nähe von 1,5 Kilometer vom Flughafen dann wirklich fliegt. Ja, weil dann ist man wirklich sehr nahe.
Also können wir uns vielleicht schon auf ein bisschen mehr Drohnenverkehr auch im urbanen Raum einstellen? Was ist deine Einschätzung?
Ich denke schon. Ja, wir sind ganz am Anfang diesbezüglich. Aber wir sehen jetzt keine große Gefahr, was die Air Traffic betrifft. Wir sind auch sichtbar für alle anderen Luftverkehr. Natürlich, wir als unbemanntes Luftfahrtsystem müssen immer dem Bemannten ausweichen. Das ist klar, aber heutzutage ist mit Transponder etc. sind eigentlich fast alle sichtbar. Von dem her ist es schon gut handelbar.
Also euer Mission Control Center kann es locker mit den Fluglotsen Control Centern in den großen Flughäfen aufnehmen. Ihr folgt den gleichen Regeln.
Also das schaut dann schon etwas anders aus. Also so ein Fluglotse ist natürlich hauptsächlich am Funk. Ja, und der gibt dann...
Stimmt, ihr habt ja niemanden, den man anfunken kann.
Genau, also das ist bei uns anders. Wir stehen dann im Notfall per Telefon zur Verfügung. Das ist jetzt so die Herangehensweise. Aber normalerweise dort, wo wir fliegen, fliegt normalerweise sowieso kein bemanntes Luftfahrzeug.
Das hatten wir ja auch schon, ist ja auch logisch, aber kann man ja nicht oft genug sagen. In Deutschland soll die Zahl kommerziell genutzter Drohnen bis 2025 um fast 200% steigen, habe ich gelesen. Ein Großteil dieses Wachstums soll durch das Gesundheitswesen getrieben werden. Spürt ihr das? Und wie groß ist der Wettbewerb? Und haben wir überhaupt genug Player, die in diesem Bereich auch sich schon so professionell aufgestellt haben, wie ihr bei JetSea?
Also wir spüren es auf jeden Fall, weil jetzt so richtig die Genehmigungen reintrudeln. Ja, also letztes Jahr, also die erste Strecke also Selent nach Bad Oldesloe, eben diese Strecke, wo wir jetzt begonnen haben, vor 4 Monaten, die haben 1,5 Jahre drauf gewartet. Und die weiteren Strecken, die haben wir jetzt nach 3-4 Wochen schon bekommen.
Die Genehmigung, die fliegen zu dürfen. Nicht das Einverständnis von Asklepios, sondern im Prinzip die Genehmigung, dort fliegen zu dürfen.
Genau, die Genehmigung vom Luftfahrtbundesamt. Und da hat sich auf jeden Fall viel getan. Das heißt, es ist jetzt auch erlaubt, wirklich solche Flüge durchzuführen. Es gibt einige andere Player am Markt, viele zum Beispiel mit so Multicopter, die haben dann keine Flügel, sondern versuchen das rein mit Propellern. Und da ist halt der Nachteil, dass die Reichweite sehr begrenzt ist und grundsätzlich auch windempfindlicher ist wie jetzt ein Flügelsystem. Und dann gibt's andere, die haben ein ähnliches System wie wir, aber fast alle landen irgendwo auf dem Parkplatz oder auf dem Dach. Da sehen wir halt einen großen Unterschied.
Wie so eine Durchreiche in der Küche, ne?
Genau. Diese Kosten muss man natürlich einkalkulieren. Wenn man nämlich die Intralogistik auf einmal selber machen muss, weil es der Fahrer nicht mehr macht, dann sind es genauso Kosten. Und es sind 50% der Transportkosten sind genau diese Intralogistikkosten. Und in unserem Fall sind die halt absolut minimal und vertretbar für das Personal, dass die nicht durch die ganzen Krankenhaus springen müssen und...
Voll verständlich. Also sonst muss man ja wirklich, eigentlich ja dann eine Pflegekraft wahrscheinlich oder eine Laborfachkraft muss dann irgendwie aufs Dach turnen und da die Drohne auspacken und muss ja dann auch geschult werden wahrscheinlich. Also das ist wirklich ein schlagendes Argument auch, finde ich. Hast du denn insgesamt das Gefühl, dass die Offenheit auch bei den Kliniken größer wird? Also merkt ihr das am Inbound oder merkst du das daran, wie du auch euer Produkt dann anbietest? Also wie kommuniziert ihr mit euren Kunden und wie ist die Reaktion?
Also bis jetzt sind wir eigentlich noch voll opportunistisch unterwegs. Also wir kriegen eigentlich täglich Anfragen. Wir sehen, dass das Problem schon lange besteht und Kliniken sich ja schon vor Jahren eigentlich mal sich das angeschaut haben, ob es da Möglichkeiten gibt. Und ja, jetzt ist so der Knopf aufgegangen, wo es wirklich möglich wird. Und dementsprechend, ja, sind viele bereit. Ich meine, es gibt immer die natürlich Pionierkrankenhäuser, wo natürlich fortschrittlicher denken.
Oder kostenorientierter.
Natürlich auch kostenorientierter.
Aber es ist ja auch in Ordnung. Also solange wir eine gute Betreuung bekommen, also ich sehe ja auch auf Patientenseite die Vorteile in diesem Use Case. Es geht ja natürlich auch um, ne, wie du das immer so schön nennst, Logistikkosten und auch Zeit. Zeit ist ja auch Geld, aber auch Zeit, die man vielleicht schneller ein Ergebnis bekommt oder schneller andere Dinge. Ich habe ja vor wahrscheinlich 6 Jahren einen Artikel geschrieben über Technologie, die unser Leben retten wird. Und da war auch schon eine Drohne dabei, die einen Defibrillator abwirft. Also wenn jemand einen Herzinfarkt hat in einem Naturschutzgebiet oder weit weg von Infrastruktur, wird dann tatsächlich eine Drohne losgeschickt damals. Das war auch so ein Forschungsprojekt. Und die wirft dann diesen Defi ab, damit die Helfer vor Ort eine Defibrillation durchführen können. Also bei, ne, Herzflimmern. Und ein anderer Use Case ist, dass eine Schwimmweste abgeworfen wird über einem See, wo jemand ein Schwimmer in Not geraten ist, wenn die DLRG nicht schnell genug da rauskommt oder vielleicht auch kein Boot gerade in der Nähe ist. Fallen dir noch mehr Use Cases ein?
Also das sind natürlich die Use Cases, wo immer nur Notfall abdecken. Das ist regulatorisch derzeit noch schwierig, weil wir sind heute schon noch auf vordefinierten Strecken, die wir fliegen.
Okay, das wäre dann so, ich brumm hier mal los und ich muss jetzt da leider mal rüberfliegen und der See liegt leider hinter der, ne, Bahnschiene und da muss ich jetzt auch mal rüber.
Genau, so das läuft leider noch nicht. Deswegen sind diese Use Cases regulatorisch heute noch schwierig. Aber wir sind gerade für diese Standardstrecken vom Arzt ins Labor, vom Krankenhaus ins Labor und dann auch Apotheken, die heutzutage oft 5-mal am Tag beliefert werden von 2-Tonnen-Autos, ja, und der Kunde wartet im Prinzip auf das Medikament.
Ja, gefühlt wartet man ja nur auf diese Lieferung bei den Apotheken. Also mir geht das immer so, ist nicht vorrätig und dann ist aber auch nicht rechtzeitig da und dann muss ich am nächsten Tag nochmal wiederkommen.
Ja, genau. Und solche Themen, denke ich, das ist jetzt der erste große, sind die großen Use Cases jetzt mal Fuß zu fassen in der medizinischen Logistik. Und später, wenn es regulatorisch dann auch möglich wird, sind sicher solche Use Cases wie mit dem Defibrillator oder auch, ich sage mal, ja, für die Feuerwehr zu schauen, dass wenn ein Unfall war und Notfalllogistik.
Im Fernsehen sieht man das ja schon viel, ne? Dass dann wirklich auch so bei Tatort und so, dass da irgendwie anscheinend schon total viel auch Intervention oder auch Ausspähen mit Drohnen gemacht wird. Also dass man dann wirklich auch über so ein, was weiß ich, da verstecken sich irgendwelche Gangster und man blickt mit der Drohne drüber und späht das alles aus. Dass auch Szenarien, die eigentlich eher so im künstlerischen Bereich irgendwie sich ausgedacht wurden, oder ist das auch schon tatsächlich in Betrieb? Du bist ja nicht nur im medizinischen Bereich wahrscheinlich gut informiert, sondern allgemein, wo schon viel Drohnentechnologie stattfindet.
Also derzeit in beschränktem Maße. Es gibt sehr viele Drohnenpiloten mittlerweile, auch schon bei der Polizei, aber auch bei der Feuerwehr. Und die fliegen aber alle noch Visual Line of Sight. Das heißt, die Drohne ist irgendwo in Sichtweite.
Okay, das ist so wie Drachenfliegen so ein bisschen, ne? Man sieht genau, wo das Flugobjekt ist.
Genau, und das ist der große Unterschied zu uns jetzt. Wir fliegen beyond Visual Line of Sight. Das heißt, der Operator sieht die Drohne nicht mehr, sondern hat nur noch diese Datenverbindung. Und das kommt mehr und mehr, dass man halt auch solche Use Cases, also Search and Rescue zum Beispiel, es gibt sehr oft, dass jetzt ein Polizeiheli mit 3-Mann Besatzung irgendeinen Vermissten sucht, ja, in der Nacht um 2. Das wäre halt mit der Drohne viel effizienter, ja.
Gab's ja jetzt auch im Tatort schon. Da war auch eine Drohne am Start, aber auch ein Heli. Also so eine Mischtechnologie gerade. Ne? Wir stehen offensichtlich an einem Momentum, wo es einen Umbruch gibt, auch technologisch einfach so große Fortschritte gemacht werden. wovon natürlich auch nicht so gut entwickelte Regionen profitieren können. Ich habe gelesen, ihr habt auch ein Projekt in Malawi am Start. Also das sind ja alle diese Bereiche, die einfach extrem unterversorgt sind mit medizinischem Zugang. Also da geht es ja manchmal auch um Entfernung. Ne? Nicht unbedingt, dass es da vielleicht auch ein Krankenhaus gibt. Das ist manchmal so und manchmal nicht. Aber da geht es halt auch darum, dass die vielleicht 3 Fußmärsche entfernt sind. Gibt es dort auch Bedarf? Und wie geht ihr auch damit um? Sind das auch betriebswirtschaftliche Projekte oder ist das wirklich auch so, wo ihr sagt, da sind wir vielleicht auch purpose-getrieben unterwegs? Wie genau funktioniert gerade dieses Projekt in Malawi? Vielleicht gehen wir mal darauf ein.
Also Malawi ist jetzt für uns ein Charity-Projekt. Das ist tatsächlich purpose-getrieben. Wir arbeiten dort mit dem Ministry of Health von Malawi zusammen, aber man muss sich vorstellen, die haben einen Krankenwagen pro District mit 1 Million Einwohnern.
Oh mein Gott.
Mhm. Und dieser Krankenwagen hat ungefähr nur bis Mitte des Monats Geld für Benzin. Das heißt, der fährt nur den halben Monat, danach können sie sich den Benzin nicht mehr leisten. Also das ist dann der krasse Extremfall. Das ist das eine, aber das andere ist, dass während der Regenzeit die Straßen sind alle nicht befestigt. Das heißt, die sind dann oft nicht mehr befahrbar und viele Örter sind dann komplett abgeschnitten, wo man dann nur noch mit der Drohne hinkommt. Das ist so ein Projekt, wo wir seit 2022 schon gestartet haben. Das war für uns in dem Sinn nicht nur Purpose, sondern auch ein Testgebiet, wo wir direkt mit echten Kunden haben fliegen können, ohne dass wir komplexe und aufwendige Fluggenehmigungen gebraucht hätte. Und da haben wir natürlich unser System schon super entwickeln können und dort schon wertvolles Feedback einsammeln können. Wie setzt sich der Kunde mit der Drohne auseinander und so weiter.
Toll. Dann letzte Abschlussfrage, vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft geschaut und auch so ein bisschen kritisch an unsere aktuelle Politik gerichtet. Wir sprechen ja so viel über Bürokratie und Bürokratieabbau. Hältst du den insbesondere diesen Markt für Drohnenlogistik im Gesundheitsbereich auch für überreguliert und könnte da eigentlich sehr viel mehr Effizienzgewinn, Kosten sparen und Patientenvorteile erzielen, wenn man da gewisse Veränderungen vornimmt? Und wenn ja, welche wären das aus deiner Sicht?
Also grundsätzlich darf man da mal sagen, dass Europa wirklich gut zusammengearbeitet hat in dem Bereich. Man muss sich vorstellen, in Amerika gibt es noch keine Möglichkeit, offiziell wirklich solche medizinischen Flüge durchzuführen. In Amerika gibt es zum Beispiel nur dieses volle Type Certificate. Also das bekommt, wenn du ein Airbus A320 zertifizieren willst, bekommst du ein Type Certificate.
Ah, und sowas braucht man auch für eine Drohne?
In Amerika ja, wenn man so weit fliegen kann. Aber es gibt tatsächlich noch niemand, der so ein Type Certificate bekommen hat, beziehungsweise der dann wirklich beyond visual line of sight fliegen darf. Und in der Schweiz hat es da die ersten Projekte gegeben, schon 2016. Und diese Regularien sind dann europaweit auf EASA-Basis implementiert worden, wo schon aufwendig sind, komplex, aber jede neue Technologie natürlich diesen Nachteil, dass sie sicherer sein muss und hohe Sicherheitsstandards erfüllen muss. Aber die sind zumindest jetzt definiert und man weiß, wie man es handhaben muss. Ja, unser Wunsch, wenn wir was wünschen können, ist natürlich, dass es etwas mehr Personal gibt jetzt beim Luftfahrtbundesamt, damit das ein bisschen schneller bearbeitet wird. Also, aber am Ende des Tages ist die Marschrichtung jetzt absolut klar und von dem her darf man das auch mal sehr positiv sehen, dass es auch coole Entwicklungen gibt in Europa.
Ja, Herbert, ich würde sagen, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich versuche nochmal zusammenzufassen, was ich heute von dir über Drohnenlogistik im Gesundheitsbereich gelernt habe. Und zwar hast du wirklich berichtet, dass wir in der EU sehr weit sind, auch was die Regulatorik angeht und dass es da einen Konsens gibt über Sicherheitsstandards und das für dich auch so ein bisschen Green Light ist, um diesen Markt weiterzuentwickeln. Und wir haben ja auch gelernt, dass da wirklich auch jetzt viele Player sich tummeln neben Jetsi, die verschiedene Arten von Vor- und Nachteilen bieten und dass da scheinbar wirklich viel passiert und dass wir, wenn das so weitergeht, tatsächlich auch diese Prognosen schon erreichen können. Also 200% Wachstum in diesem Bodenflugbereich, finde ich total cool. Und ich freue mich auch total, dass wir wirklich Amerika mal voraus sind. Du hast berichtet, dass Bodenflüge in den USA eigentlich nicht möglich sind so far, weil diese Zertifizierung erforderlich ist für die Drohnen. Und ich denke, da geht es auch ganz viel so um Sicherheitsrisiken, was jetzt auch Klagen von vielleicht Verletzungen oder irgendwem angeht. Da sind die Amerikaner ja immer ein bisschen vorsichtiger, weil da ja viel Geld dann auch fließt. Aber nichtsdestotrotz, wir sind total weit vorne. Was ich auch gelernt habe, ist, dass es diese Out-of-Sight-Flüge nur für ganz definierte Routen gerade geben darf in Deutschland und dass wir so diese Search and Rescue und Notfallflüge, dass wir da noch ein bisschen weiter entfernt sind. Aber ich denke, das ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis man nicht beantragte Routen vielleicht dann aus Notfallgründen fliegen darf. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden.
Absolut.
Sehr gut. Und dann danke ich dir noch ganz herzlich für dein Charity-Projekt in Malawi und möchte hier gerne anbieten, dass wir dich kommunikativ da mit unserem Purpose-Programm auch von The Medical Network unterstützen, falls du da noch mehr drüber reden möchtest in den Medien, weil ich finde das nämlich total klasse und wir möchten das auch irgendwie, dass die Leute das verstehen, lernen, hören und damit ja auch Technologie adaptieren. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne. Würde mich freuen.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.